so wie er eben war, seine größte Not war, dass sein Auto da kein, also das Moto kein Fahrer mehr hat. Mhm. Und ich weiß noch, wir haben uns da, meine Praxis war ja noch nicht so alt, haben uns dann da mit Heinz-Harald Frenzen getroffen, in meiner Praxis saßen da auf einmal. Und ja, und dann hat Volker quasi sein Auto, sein Cockpit an Heinz-Harald Frenzen übergeben. So war das. Und das hat sicherlich Heinz-Harald Frenzen nochmal den Weg geebnet zurück in die Formel 1. Da bin ich sehr sicher, dass es nur darüber gegangen ist.
Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Mein Name ist Carsten Arndt und ich heiße euch herzlich willkommen und freue mich, dass ihr dabei seid. Mein heutiger Gast ist mal wieder ein Beobachter aus einer ganz besonderen Perspektive. Ich freue mich ja immer, wenn ich Menschen finde, die eben nicht so sehr in den Medien präsent sind, sondern die bei besonderen Ereignissen dabei waren und von ihrem ganz eigenen Blickwinkel aus erzählen können. So auch Jörg Flock. Der ist Physiotherapeut und hat Ende der 80er nämlich Folgendes gemacht. Er hat in der Zeitung gelesen, dass der deutsche Rennfahrer Volker Weidler künftig in der Formel 1 mitmischen wird, woraufhin er dessen Nummer im Telefonbuch 3 Ausrufezeichen in Klammern herausgesucht und angerufen hat, um ihn zu fragen, ob er ihn nicht ein bisschen betreuen und mit ihm trainieren kann. Die beiden haben sich angefreundet und wie das damals war, bis hin zum ersten japanischen Sieg in Le Mans. Und die Fans wissen, wovon ich rede, nämlich vom Mazda 787B, dem kreischenden Wankelmotormonster. Das erfahrt ihr in der folgenden Stunde. Viel Spaß jetzt mit Jörg Flock.
Wie ging denn das eigentlich bei dir los? Bist du Physiotherapeut?
Ich bin Physiotherapeut und habe zuerst Sport studiert, ganz kurz, und habe da aber leider einen sehr schlimmen Sportunfall gehabt, musste mich dann umentscheiden, bin aber dann zu der Zeit auch schon kleine Rallyes gefahren mit selbst vorbereiteten Autos und bin dann auch ein paar kleine Sponsoren gehabt, bin dann auch mal international gefahren, aber alles low budget.
Okay. Autos. Mit was für Autos?
Opel. Opel Manta, was man damals so fuhr, was so eine internationale Rallye da ausgehalten hat, wo noch auf Truppenübungsplätzen gefahren wurde und auf Schotterpisten und so.
Hast du selber geschraubt oder?
Ich habe die Autos teilweise selber vorbereitet, teilweise hatte ich aber auch einfach Jungs, die mir da geholfen haben.
Aber das ist ja das Irre, wo du sagst, Low Budget. Früher war ja Rennen, man konnte ja, kann man eine Summe nennen, man konnte ja früher für wirklich.
Ja, man konnte für kleines Geld wirklich ein Auto dann, ich sag jetzt mal, ich bin damals in Gruppe G gefahren und die letzte internationale Veranstaltung, das Auto hat, kann man ja heute sagen, 3000 D-Mark gekostet, kamen 4 Bildsteindämpfer rein, 2 Federn vorne und dann war's das. Und man konnte aber um einen Klassensieg mitfahren. Ja? Mhm. Hätte auch fast geklappt, bis eine Sonderprüfung vor dem Ende, dann war er leider kaputt. Aber da ich natürlich auch selber viel Sport gemacht habe, ist ganz klar, als ich dann meine Physiotherapie begonnen habe, war schon relativ früh klar, dass das die Vision sein sollte, dass ich einen Profirennfahrer betreue. Es war am Anfang ein bisschen schwierig. Ich habe einige Kontakte zu Rallyefahrern gehabt. Da war ich also mit die deutsche Meisterschaft gefahren sind. Aber es war schwierig, da so dann den richtigen, im Prinzip den richtigen da rauszufinden.
Über welches Jahr reden wir da? Oder welches?
Wir reden jetzt über Ende 1988. Okay. Ich habe damals eine Stelle angetreten in Weinheim. Das war eine Sportphysiotherapiepraxis. Ja. Und weil mich Sportphysiotherapie immer interessiert hat. Mhm. Ich habe damals aber auch schon in dem Zuge andere Sportler betreut. Aber diese Vision, einen Profifahrer zu betreuen, die blieb einfach.
Mhm. Quasi warst du dein eigenes Versuchskaninchen. Ne? Also ja, hast du schon selber gemerkt, wo die Defizite beim Fahren sind oder was man da, in welche Richtung man arbeiten muss mit den Sportlern?
Ja, bei einem Rallye-Auto fährt man ja nicht mit so viel G-Force wie jetzt in einem Formel-Auto. Nee, ja. Also da sind natürlich die Anforderungen auf anderer Ebene, weil du musst natürlich viel, viel mehr schalten, viel mehr lenken. Du hast das Auto steht viel öfter quer. Mhm. Und ich habe Rallyfahren immer so ganz gerne mit Musizieren verglichen, weil man muss einfach in diesen Flow kommen und in diesen Rhythmus reinkommen. Dann beherrscht man das. Mhm. Und wenn man das nicht kann, ich bin früher immer gefragt worden, warum fährst du Rallye? Ja, der eine setzt sich an das Klavier, dem sagt das was. Mhm. Ja? Und ich habe irgendwann gemerkt, ich habe mich in ein Auto gesetzt und konnte querfahren. Warum auch immer. Es gibt keine andere Erklärung. Also, ja.
Aber irgendwann hast du das Ziel weiter verfolgt, einen Rennfahrer zu coachen oder in Richtung Physio zu bringen. Und das war ja damals, muss man auch sagen, es war noch nicht normal. Ne?
Dass man,
das
war in Deutschland definitiv ein Novum. Es gab in Österreich, da gab es Willi Dungel zum Beispiel.
Den Namen, auch mal wieder,
Namen hast du auch schon gehört. Ja. Und das waren so Leute, die sich da auch schon etabliert hatten. Ja?
Also, mit Dieter Quester zum Beispiel viel gearbeitet.
Genau. Und, so, ne? Und die waren wirklich etabliert und die Rennfahrer gingen auch dahin. Mhm. Ja, also die gingen da zur Vorbereitung dann nicht alle natürlich, klar. Es gab welche, die trainiert haben und es gab aber auch welche natürlich, die nicht trainiert haben.
Damals noch in der Überzahl vielleicht.
Ne? In der Überzahl, genau.
Aber in den 80ern ging es ja schon los dann mit dieser Professionalisierung des Motorsports.
Ja, so ein bisschen. Also bei mir ging es los Ende 1988. Ich kann das auch ganz kurz so sagen, wie es wirklich war. Ich saß in unserem kleinen Fangoräumchen, habe Zeitung gelesen, weil ich gerade ein paar Minuten Zeit hatte. Habe dann diesen Artikel von Volker Weidler gelesen, der aus Weinheim kam. Mhm. Und habe dann sofort, war für mich klar, da muss ich versuchen, Kontakt herzustellen. Mhm. Und ich kannte ihn nicht und mir war aber sofort auch klar, dass er da irgendwie zu dieser Gebäudereinigungsfirma gehören muss, weil anders war das, anders konntest du auch zu der Zeit, also mit einem familiären Background entsprechend, konntest du nicht in die Formel 1 kommen. Mhm. Und ich habe mein Herz in die Hände genommen, habe angerufen. Der Volker war sofort sehr zugänglich, hat gesagt, wir können uns gerne treffen. Und wir haben das gemacht.
Das war der Formel 1-Fahrer,
Das war der zukünftige Formel 1-Rennfahrer.
Du hast im Telefonbuch die Nummer rausgesucht.
Ich habe im Telefonbuch,
ich kannte.
Genau, ich habe im Telefonbuch die Nummer rausgesucht. Und dann landest du erstmal da vorne einfach also im Vorzimmer und habe dann gesagt, ich möchte den Volker Weidler sprechen, war gar kein Problem. Und er hat aber sofort den Kernsatz gesagt. Er hat gesagt, er bräuchte keinen, der ihn da, so einen hatte er auch schon mal gehabt, er bräuchte keinen, der ihn da über den Platz schleift irgendwie so oder über die Tartanbahn. Ja? Also er wollte nicht geschliffen werden. Ja. Und er hat gesagt, er bräuchte, wenn dann jemanden, einen Kumpel, einen Freund, mit dem er zusammen trainieren kann. Und wie gesagt, und dann wurde diese Vision Realität. Aber es war, man muss das schon ganz klar auch sagen, es war schon wirklich also sportmedizinische Betreuung. Wir haben also nicht nur trainiert, sondern wir haben dann im Zuge, also auch vor zum Beispiel Le Mans, haben wir mit Olympiastützpunkt Heidelberg, haben wir wirklich dann Laufbandtests gemacht mit Spirometer. Wir haben Laktatwerte gemessen und es kamen eben aber auch vernünftige Werte raus dabei, das muss man sagen.
Heute eigentlich auch gang und gäbe.
Ich habe heute gang und gäbe.
Nach jedem Training müssen die ja Bluttropfen abgeben und Laktatwerte messen.
Ja.
So halbwegs. Also das gut. Und damals war es wahrscheinlich in Deutschland, wie gesagt, das Novum.
Ja, das war, also das kann man auch ruhig sagen. So als wir zu den ersten Rennen kamen, da wurde man natürlich doch ein bisschen belächelt. So, so nach dem Motto, was soll das oder wozu? Ne? Also reicht, wenn man mal hier um Kirchplatz laufen oder so. Und für mich und für den Volker war das eben eine gute Sache, also das einfach zusammen zu machen.
Hat man das damals schon gemerkt, also auch nach den Rennen, Formel 1 wäre es ja nicht so erfolgreich, kommen auch gleich noch drauf, aber wenn du jetzt so Langstreckenrennen siehst, hat man schon gemerkt, dass er fitter war als andere?
Ja, oder das hat man definitiv gemerkt, vor allem als wir nach Japan gingen, dann nach Le Mans 90, 91, bin ich mit ihm zusammen nach Japan gegangen. Er hat mich mitgenommen. Und da waren ja die Langstreckenrennen, also als Beispiel 1000 Kilometer von Suzuka, die waren maximal belastend, weil einfach die Luftfeuchtigkeit sehr, sehr hoch war in Japan. Und das Gros der Fahrer hatte tatsächlich, die japanischen Fahrer hatten teilweise Ärzte dabei. Du hast es dann gesehen, die haben sich zurückgezogen. Die hingen alle am Tropf nach den Stints, wenn sie da gefahren sind. Und und der Volker, der brauchte das alles nicht. Und das ist aber auch den Teamchefs nicht entgangen, sondern das wurde sehr herausgestellt, dass man das da in dieser Weise, in dieser Fitness noch nicht erlebt hatte.
Okay. Wie sah das Training so aus? Oder was habt ihr gemacht?
Wir sind sehr, sehr viel gelaufen. Ja, mhm. Also ganz normal gejoggt einfach. Mhm. Natürlich auch nicht nur normal gelaufen, sondern wir haben natürlich auch Intervalltraining gemacht. Ja, mhm. Also wirklich am Berg etc. etc. Das hat Volker nicht geliebt, muss man ganz ehrlich sagen. Das also wirklich sehr, sehr anstrengend war. Wir haben sehr viel Körperarbeit gemacht, also viel Stabilisationsübungen, Stabilisationstraining. Und natürlich auch viel Stretching.
Okay.
Aber der Bedarf an, ich sag jetzt mal so, wie das heute dann auch so, ich meine, wir reden jetzt von vor 30 Jahren. Heute ist es ja gang und gäbe, dass man seinen Helmträger dabei hat. Aber der Bedarf jetzt an Massage oder so etwas, der war gering. Also die Fitness war so gut, dass diese Langstreckenrennen da problemlos überstanden wurden.
Hast du da auch schon so besondere Geräte gehabt? Ich habe mal so irgendwie Formel 1 Fahrer gesehen, die haben dann irgendwie so den Kopf eingespannt,
Kräfte im Nacken. Nein, das haben wir alles damals, mit Bändern geübt. Wir haben das, wie gesagt, mit Körperstabilisation viel gemacht. Wir haben viel mit Medizinbällen gearbeitet und ich hatte da natürlich ein spezielles Programm entworfen und das haben wir dann aber auch durchgezogen.
Und, cool.
Und das hat man eben aber auch auf der Rennstrecke gemerkt. Wobei man auch ganz klar sagen muss, dass die größte Fitness erlangst du natürlich dann, indem du das tust, was du machen möchtest, nämlich einfach Rennen fahren.
Das stimmt. Ja. Und dann ist er bei Real gelandet.
Dann ist er bei Real gelandet, ja genau.
Als Teamkollege von Christian Danner.
Als Teamkollege von Christian Danner, genau, ja. Das war spannend.
Hat Christian Danner öfter mal so neidisch rübergeschielt, was du mit ihm gemacht hast?
Oder? Nein, eigentlich eher nicht, aber er hat das schon so, der Christian war einer der wenigen, der das doch irgendwie so, zumindest so vordergründig doch für seriös hielt da, was wir da machen. Mhm. Und er war aber auch so in jeder Hinsicht eine loyale, sehr loyale Person da. Also so das, was ich sagen kann. Und klar war natürlich da der Battle zwischen den beiden. Aber wie gesagt, wir haben alles versucht, aber das muss man leider sagen, das Auto war ein Desaster.
Um es kurz zu machen, er ist bei 10 Rennen angetreten und 10 Mal nicht fürs Qualifying qualifiziert. Genau. Ne? Ja, also das war... Total Ausfall. Also, wie war das eigentlich bei Christian Danner?
Der war Christian Danner hat das Team ja Glauben gemacht, dass das Auto doch gar nicht so schlecht ist. Mhm. Ist, glaube ich, einmal in Amerika Vierter geworden oder Vierter. Mhm. Und das hat dann dazu geführt, dass man genug Punkte hatte, um nicht mehr ins Pre-Qualifying zu müssen.
Ah, okay.
So, aber ich glaube, auch der Christian hat sich dann danach nicht mehr für einen Grand Prix qualifiziert. Ich bin nicht ganz sicher, aber es war sehr schwierig.
Okay. Also wie war denn da die Motivation von Volker Weidler eigentlich?
Die Motivation war sehr schwierig.
Das glaube ich, oder? Ja. Ich meine, das war dann wahrscheinlich auch so ein bisschen deine Aufgabe.
Ja, aber das ist natürlich, wenn du dann wirklich das ernst nimmst und dann auch in so einer Zusammenarbeit, dann ist das schon sehr, sehr schwierig, weil ich kann das so sagen, wie das ist. So, wir waren in Frankreich, in Le Castellet, und wir sind sehr früh morgens aufgestanden. Wir haben uns sehr gut vorbereitet. Also, wie gesagt, mit einem Aufwärmprogramm etc., so mit der entsprechenden Ernährung etc. Also, das hat alles gestimmt. Aber du kannst nicht mehr machen als das Gaspedal rechts runtertreten. Wenn das nicht, wenn das Auto das nicht umsetzt, dann kannst du dich auch nicht qualifizieren. Mhm. Und es lag definitiv am Auto. So viel kann man sagen.
Okay.
Da bleibe ich auch dabei.
Das glaube ich. Ja gut, also das war dann nichts mit der Formel 1, aber trotz allem hat er dich dann weiter mitgenommen. Ne? Also,
ja, er hat mich weiter mitgenommen. Ich war 1990 dann zum ersten Mal in Japan. Mhm. Hat er mich auch mitgenommen. Unser Teamchef war der Moto. Und ich hatte da das Gefühl, dass der Volker da einfach so, ja, das war mein Gefühl. Das hat ja dann auch 92 geklappt. Er hat ja die japanische Formel 3000 Meisterschaft angeführt, bevor er dann endgültig aufgehört hat. Und man hat das Gefühl gehabt, so dass er da seine Heimat, seine wahre mentale Heimat auch gefunden hat.
In Japan.
In Japan. Mhm. Weil man ging viel respektvoller mit ihm um und und er war mit diesem Moto auch wirklich, das hat sehr, sehr gut geklappt, die Arbeit. Und und der Moto war mehr als einmal, kam zu mir und hat gesagt, wie begeistert er von seiner Leistung ist.
Okay.
Er hat immer gesagt, better you told him, then me. Also er wollte da immer einen Mentor haben quasi. Also er wollte es nicht ihm direkt sagen. Okay. Als Teamchef, der Respekt musste so ein bisschen vielleicht bleiben. Und er hat das mich aber immer wissen lassen. So, er sagte, besser du sagst ihm das, als ich sag ihm das.
Ja, verstehe. Also ja? Nie auf den Lorbeeren ausruht.
Genau.
Sozusagen. Ja. Okay. Wie hast du die andere Mentalität in Japan miterlebt? Oder hast du das Gefühl, dass das da deine Arbeit noch anders aufgenommen wurde? Oder war das da schon etablierter in Japan?
Nein, es war auch nicht überhaupt nicht etabliert. Okay. Nein, gar nicht. Gar nicht. Wie gesagt, also bei den Langstreckenrennen kamen die Doktoren mit, also so einige Doktoren zumindest. Da wurden die Fahrer wirklich an die Flasche gehängt sozusagen, ja, also zur Substitution, ja. Mhm. Und ja, und man sah einfach nur, und das, wie gesagt, Moto fiel das natürlich auf, weil ja immer zwei Fahrer fuhren auf dem Auto, dass der eine an die Flasche musste und der andere nicht, also der japanische Fahrer. Also das waren aber, man fuhr mit Kühlwesten, ja, und die Autos waren so schnell, das war in Gruppe C Nissan. Ja? Ja. Ich weiß, dass einmal Volker zu mir kam, oder Moto kam zu uns vor dem Qualifying von Suzuka und sagte, aufpassen, we gave you a hell more of power. Hieß, das Auto hatte im Renntrim schon fast 1000 PS und es hatte im Qualifying noch viel, viel mehr PS. Okay. Also das waren, die Belastungen waren schon extrem hoch. Und trotzdem hat es für die Pole nicht gereicht, sondern nur für Platz 2.
Wahnsinn, ja. War das auch der Mazda mit dem Wankel?
Das war, nein, das, nee, war das Nissan, dieser so, From okay. A Nissan.
Ah, okay, okay.
Der da oben. Ja, der ist er. Also war ein Turbo-Auto. Ja. Irre Maschinen, also ja. Irre. Fast, wie gesagt, im Renntrim 1000 PS.
Unglaublich, ne?
Ja.
Hast du eigentlich mal mit so Ängsten zu kämpfen gehabt? Ich finde das aber ganz interessant, wenn ich mit Rennfahrern rede, da sind die wenigsten, die zugeben, dass sie mal Angst hatten. Mhm, ja. Also Harald Groß hat im Interview gesagt, dass er einmal hatte seine Mechaniker gebeten, die Leistung ein bisschen zurückzuholen, weil sie ein bisschen übertrieben hatten. Aber wie hast du das wahrgenommen? Jetzt sagen wir mal Volker Weidler oder auch
so. Ich habe das so wahrgenommen, dass ich eher einfach gesehen habe, dass ich hatte immer das Gefühl, dass Volker Weidler ein Rennfahrer ist und war, der immer genau wusste, was er getan hat. Mhm. Und natürlich kann immer alles passieren. Mhm. Ja, das ist ganz klar. Das ist einfach Autorennen. Das ist gefährlich. Aber wir haben nie eine Situation gehabt, einmal, wo er in die Boxengasse kam, so, wo es fast einen Riesenunfall gegeben hat in Suzuka, aber nicht auf der Strecke. Und man hatte einfach, das hat einem das Gefühl gegeben, dass es einfach in Ordnung ist. Mhm. Und das war ein ganz, ganz tolles Gefühl. Also für den, der draußen steht. Also das ist das Wichtigste, dass man einfach das Gefühl hatte, da fährt jemand natürlich ganz klar am absoluten Limit. Aber ja, es war ein gutes Gefühl.
Du sagst jetzt gerade, die Fahrer haben Kühlwesten getragen. Also das, ist ja. Das sind so Westen, wo so Wasser durchgeblasen
genau.
wird.
Genau,
ne?
Ja.
Aus Physiotherapeutensicht, ich kann das immer nicht verstehen, dass man, klar kann ich es verstehen, dass man keine Klimaanlage in den Rennwagen einbaut, yeah. aber ich denke immer so, Mensch, bei 70 Grad, wenn man das wenigstens mal 20 Grad runterkühlen könnte,
yeah.
denke ich immer so in meiner grenzenlosen Naivität, dass doch eigentlich die Klimaanlage gar nicht so viel ausmacht, der Fahrer wird doch dann wahrscheinlich viel schneller. Würdest du das auch sagen oder würdest du sagen, dass die Temperatur ein Problem ist? Oder,
die
oder?
Temperatur ist definitiv ein Problem.
Schon, ja. Oder? Das sind ja irre Temperaturen ja, in diesen Wagen.
Also das waren irre Temperaturen in den Autos da. Also 70 Grad ist, glaube ich, gar nichts. Und man musste eine Kühlweste anziehen. Also sonst konnte man gar nicht fahren. Also das ging gar nicht anders. Mhm. Und natürlich, man musste auch während der Fahrt ständig, das ging ja über Pumpen, ständig Elektrolyt substituieren, weil die, wenn der Volker aus dem Auto kam, also ich habe Bilder, der hat geschwitzt, aber wie verrückt. Ja, also das war, aber wie gesagt, es war kein Problem. Also wenn man die Physis hatte, so wie Volker, dann konnte man das überstehen.
Kann man sagen, dass die an Kilos verlieren bei so einem Rennen?
Ja, also bestimmt 2-3 Kilo, Minimum, ja. Also okay. Man musste schon auch ein bisschen Substanz haben dafür. Ne?
Wie gehst du denn? Man hört immer bei den Radrennfahrern, kommen wir auch gleich noch drauf, dein Sohn ist Profi, ne?
Nee, der ist kein Profi, aber er ist Olympiateilnehmer, sagen wir mal so. Also okay. Er ist Bahnradfahrer.
Ein Laien-Olympiateilnehmer. Ja, genau. Nee, aber das ist ja leider dieses Jahr nicht, ja. aber nee, dieses Jahr Hoffen wir, dass er nächstes Jahr dabei ist. Vielleicht,
hoffentlich, ja.
Und man hört immer, finde ich, bei den Radrennfahrern, gut, bei den Bahnradfahrern weiß ich es jetzt nicht so, aber dass die morgens richtig ordentlich was essen. Also,
die müssen essen, ja. Die müssen aber auch während der Fahrt essen. Also sonst kann man es auch nicht überstehen.
Wie bereitest du Fahrer auf so ein Langstreckenrennen vor? Oder was gab es damals bei dir?
Was es damals bei mir gab, wir haben natürlich schon ein bisschen auf die Ernährung geachtet, ganz klar, natürlich. Aber das war nichts, wo man sagen kann, das war so, wie das heute so teilweise gehypt wird, was super speziell angerührt ist. Ja? Also es wurde ja da auch, Joe Leberer hat das immer zelebriert quasi so, ja, was er da alles für tolle Rezepturen hatte. Ja. Und ich hatte immer das Gefühl, wir brauchen das nicht. Klar, wir haben natürlich, es gab immer mal eine Banane, also das ganz klar. Natürlich gab es eine Kost, die darauf abgestimmt war, auf eine Art solche Leistungen da bringen zu können. Aber es war nichts, ich sag jetzt mal so, es war nichts wirklich Spezielles.
Okay.
Also es war einfach, und deswegen sage ich, die Belastungen, die waren zwar hoch, aber... Also ich kann ja nur von meinem Fahrer reden und
ja, klar.
Er konnte das immer sehr, sehr gut überstehen. Und der war auch nicht nach dem Rennen, dass er kaputt war oder sonst. Klar, natürlich ist man dann, braucht man dann eine Zeit, aber es war nicht so, dass man ihn da jetzt irgendwie so auf die Bahre legen musste. Ja.
Hast du eigentlich ihn anders abgestimmt auf während der Formel-1-Zeit als auf Langstreckenrennen oder Le Mans? Kommen wir auch gleich noch drauf.
Ja, natürlich waren die Anforderungen da ein bisschen anders. Da haben wir haben natürlich, er ist ja in Japan auch Formel-3000-Rennen gefahren. Ja? Also das
parallel
war ja,
noch, ne?
Bitte?
Parallel, ne?
Ja, natürlich, klar. Er ist um die Formel-3000-Meisterschaft gefahren, da, also Formel Nippon. Und das war so ein Mix einfach so. Ja, natürlich, wenn du ein anderthalb Stunden oder Stundenrennen fährst in einem Formelauto, ist die Belastung anders, als wenn du jetzt da bei einer irren hohen Luftfeuchtigkeit, da wie im September, Oktober da in Japan, dann ist die Belastung anders. Aber das waren keine speziellen Vorbereitungen. Wir haben einfach viel trainiert, wir sind viel gelaufen, immer da in Tokio. Und und das hat uns gereicht.
Und das war aber für dich dann der Hauptjob, oder? Oder war das noch, hast du nebenbei noch eine Praxis gehabt?
Und nein. Das war für mich, also ich habe teilweise noch in der Praxis gearbeitet, war aber dann für diese Zeit in Japan da freigestellt.
Okay.
Und das ging dann so als angestellter Gebäudereiniger, konnte man dann da mitgehen.
Ach so, okay. Volker Weidlers Eltern hatten Gebäude.
Genau. Rein,
oder? So war das. So, und dann kam das großartige Jahr 1991.
Ja. Ich bin 1990 schon mit nach Le Mans gegangen. Und wir haben da wirklich auch dann versucht, ernsthafte Tests zu machen. Wir haben also Pulstests gemacht. Ja? Also, und wir haben versucht, Stresshormonausschüttungen zu messen.
Okay.
Und wir sind aber, deswegen sage ich das nochmal, nicht wirklich zu greifbaren Ergebnissen gekommen, so dass wir hätten irgendwie sagen müssen, wir müssen irgendwas umstellen, sondern der Puls ging in der Startphase bis auf 140, also nicht sensationell hoch, und hat sich dann wieder
bei mir ein Stockwerk
Treppensteigen. Ja, genau. Und hat sich dann wieder runternivelliert während des Fahrens, und das, also man hat gemerkt, so der Körper war komplett an die Belastung adaptiert und es gab keine Probleme. Mhm. Das war 1990 und wir kamen dann 91 dahin, waren ja 1990 ausgefallen, und ich muss ehrlich zugeben, das sind ja so die kleinen Randerscheinungen. Wir haben außerhalb von Le Mans in einem so einem kleinen Landschloss da, waren die Fahrer untergebracht, und ich durfte auch da übernachten, also es waren aber nur die Fahrer und ich halt, und das war natürlich klar. Tolle Momente da, wenn man mit den Profi- und damals natürlich auch Formel-1-Rennfahrern oder Ex-Formel-1-Rennfahrern zusammen sein konnte.
Jetzt müssen Namen fallen.
Ja, natürlich, klar. Also Mazda hat natürlich wieder auf ihr bewährtes Team da zurückgegriffen. Johnny Herbert, Bertrand Gachot und Volker Weidler. Mhm. Das würde ich sagen, war einfach ein Formel-1-Trio, sehr, sehr schnelle Jungs da. Mhm. Und Stefan Johansson war auch da. Und und das war eine klasse Zeit da. Also wir waren da in diesem kleinen, wie gesagt, Schlösschen dann da untergebracht. Und ich hatte immer das Gefühl, dass ich irgendwie nervöser nach Le Mans kam als die Fahrer oder als mein Fahrer.
War das so? Also waren die, haben die das locker genommen?
Ja, so vordergründig war das schon alles ganz locker und professionell. Also der eine mehr, der andere weniger. Und ich hatte immer das Gefühl, ich bin nervöser. Also ich habe dann mal Volker, also da dümpelte dann als Beispiel so ein kleiner armer Goldfisch da in so einem Glas da rum, so in so einem sehr trüben Wasser, der schwamm also schon da oben an der Oberfläche und der Volker bestand also darauf, ich sag, komm, wir müssen uns aufs Rennen konzentrieren und nein, der bestand also darauf, erstmal dem Goldfisch da wieder neues Leben einzuhauchen und, und das war für mich halt so, wo ich dachte, Mensch, wann geht's endlich los und aber so war das, das waren eben die schönen kleinen Dinge, die da passiert sind, einfach so und die man da erlebt hat dann.
Und Johnny Herbert, Bertrand Gachot, hatten die auch schon ihre Trainer mit dabei?
Nein, oder? Nein, nein.
Auch nicht?
Nein, da war keiner. Aus unserem Team war keiner, der irgendeinen Coach dabei hatte, also kein Trainer.
Hast du das denn für alle so ein bisschen mitgemacht?
Ich habe das so ein bisschen so, wer Fragen hatte, so, der konnte mich fragen. Und ich meine, Johnny war natürlich immer noch da sehr gekennzeichnet durch seinen Unfall und seinen schweren Formel 3000-Unfall. Und konnte auch, war im Gehen eingeschränkt. Es war im Grunde genommen, wenn man ihn so gesehen hat, konnte man sich nur schwer vorstellen, dass er solche Leistungen bringen konnte in einem Auto. Also das war krass. Und ich habe einmal seine Röntgenaufnahmen gesehen und es war eine mehr als schwere Verletzung.
Okay, den Unfall habe ich jetzt gar nicht so vor Augen, ehrlich.
Ja, das war ein brutaler Formel 3000 Unfall. Okay. Und er hat das letztens nochmal bei YouTube erzählt, als er im Auto saß, er hat so ein Loch gesehen in seinem Chassis und hat aber nur bis hier hinschauen können. Hat gedacht, der Rest wäre weg.
Okay.
Also von daher war das schon eine herausragende Leistung, dass er das alles so überstanden hat.
Später noch in die Formel 1 gekommen ist. Ne?
Und er fuhr dann auch wieder 91, ich glaube, für Lotus.
Ja, und der war dann ja nochmal Teamkollege von Michael Schumacher, ne?
Genau, ja. Mhm. Also er hat seine Karriere da fortsetzen können. Ja.
Mhm. Ja.
Ein ganz, ganz humorvoller, spaßiger Typ.
Ja?
Der, ja, immer zu allen Späßen aufgelegt und wirklich
das war ein wunderbarer Typ. Diese unbeschwerte Rennfahrerzeit eigentlich, ne? der wir heute alle immer so nachtrauern. Heute ist alles so durchgetaktet und so und...
Ja, es war, glaube ich, schon ein bisschen unbeschwerter. Also Bertrand Gachot war auch wurde begleitet von seiner Freundin damals und also er kam immer mit der gleichen Frau. Und
schön, wie du das betonst.
man hat das Gefühl gehabt, es ist einfach so alles, ja, wie gesagt, unbeschwerter und es war schon professionell so. Mhm. Die Fahrer waren schon sehr professionell. Ich meine, die haben ja auch gutes Geld verdient da, ja. Mhm. Und für diese 24 Stunden. Und aber es war auch, es war nicht, wie es heute ist.
Ja. Also heute ist, glaube ich, das große Problem dieses extrem Durchgetaktete, ne? Dass die keine freie Minute haben, um sich ihren Fans zu widmen oder irgendwas in der Richtung zu machen, sondern die müssen Autogramme hier, Sponsor treffen da, Briefing.
Genau. Und die Fahrer sind gebrieft einfach so. Und das war damals sicherlich nicht so. Ja. Also es war einfach ein bisschen lockerer. Und es war natürlich immer noch auch Zeit, sich mit den einzelnen Fahrern zu unterhalten.
Und es war der Wagen war der Mazda 787.
787B?
Ja.
Ja. Volker hatte den Wagen vorher nicht gefahren, weil er in Japan, wie gesagt, mit seinem Nissan unterwegs war und dem Formelauto. Ich glaube, dass, wenn ich mich richtig erinnern kann, dass Mazda einen Riesenkuh gelandet hat, weil sie haben das Auto in der Weltmeisterschaft, in der Markenweltmeisterschaft, haben das einfach immer die ganze Saison bis nach Le Mans einfach hinterherfahren lassen. Ja. Das Auto hatte weder Carbonbremsen, das Auto war auch vom Gewicht her anders und auch von der Tankmenge anders. Und diesen Coup hat man einfach gelandet. Ich kann mir das heute nur so erklären, dass wahrscheinlich, weil in Le Mans die Regeln sind sehr speziell und die Klassen waren sehr undurchschaubar, also für mich jedenfalls war nicht mein Gebiet, aber der größte Fortschritt war die Carbonbremse und das Gewicht von dem Auto und der Benzinverbrauch. Und damit hat man halt einfach das durchzuboxen da bei dem Veranstalter. Ich glaube, das war der Coup. Und die soweit ich weiß, die 962er Porsche war ja eine riesen Armada, die 1991 da antrat, mit auch sehr, sehr schnellen, bekannten Rennfahrern. Die hatten ein bisschen zu viel Gewicht. Ja? Mhm. Und es war so, dass, also wie gesagt, in der Markenweltmeisterschaft fuhr man einfach hinterher mit dem 787B. Und ich weiß noch, als Johnny vom ersten Training kam und mit der Carbonbremse, er war derart beeindruckt von der Bremse, hat uns das vorgemacht, wie er da im Auto da in die Gurte gedrückt wurde. Es muss so ein Unterschied gewesen sein zu dem Auto davor. Und das war, glaube ich, der entscheidende Vorteil.
Das Besondere ist natürlich, es war ein Wankelauto. Ne?
Es war ein Vierscheibenwankel. Und ich glaube, es war wirklich die absolute Ausbaustufe, die man, also es war der beste Wankelmotor, der jemals gebaut wurde wahrscheinlich, oder der am wettbewerbsfähigsten war. Und ich kann sagen, ich stand nach dem ersten Training mit den Rennfahrern zusammen, es war alles ja nur Zufall, aber man stand halt zusammen. Und dann kam der erste Ingenieur, Ogawa, kam zu uns und sagte, we change the engine. Und er sagte dann zu den Jungs, this engine is good for 24 hours. Und wenn ich den Satz heute sage, das kann mir jetzt keiner glauben, aber das war so krass, wie in Stein gemeißelt. So, die Ansage war ganz klar, Jungs, ihr könnt pushen. Ja, das Ding hält auf jeden Fall. Okay. Und sie haben es auch gemacht. Also das war aber die Ansage. Ja. Er hat gesagt, wir bauen jetzt den Motor um vor dem zweiten Training, damit alles klar geht und dann im Rennen könnt ihr pushen und sie haben dann auch gepusht.
Und zwar ordentlich. Ne?
Und zwar ordentlich, ja, genau.
Ja, wie waren die 24 Stunden? Also wie war das? Gab es ja damals drei Fahrer?
Heute gibt's vier Fahrer. Drei Fahrer. Also jeder ist meistens zwei Stints gefahren. Mhm. Klar, Volker war natürlich wahrscheinlich aufgrund seiner Sportwagen-Erfahrung war natürlich der Schnellste im Auto. Mhm. Und Bertrand Gachot ist, glaube ich, damals nur Formel-Autos gefahren und Johnny hat auch immer gewechselt. Und er war ganz, ganz klar der Schnellste natürlich in dem Auto. Deswegen ist er auch den Start gefahren. Mhm. Und man wusste natürlich schon auch ganz klar, dass man im Qualifying gegen die turbobetriebenen Autos im Prinzip keine Chance hatte. Man hat sich zwar gewundert, dass man doch nicht ganz so weit hinten stand, aber es war ja klar, dass gegen die aufgeladenen Autos im Qualifying gar keine Chance besteht. Mhm. Deswegen haben auch die Rennfahrer das Auto einfach, also ich habe das ja mitbekommen, auch von Volker, ich habe gefragt, wie fährt das Auto, was macht das Auto, und er hat gesagt, sie haben das abgestimmt, dass es wirklich einfach komfortabel zu fahren ist. Also es wurde auf die Rennabstimmung Wert gelegt, nicht auf die Qualifying-Abstimmung. Okay. Und das, glaube ich, das war dann der Vorteil. Und sie wussten auch vorher ganz genau, dass sie im Renntrim viel besser mithalten konnten, als das Qualifying das ausgedrückt hat.
Okay.
Im Qualifying standen andere Autos 10, 12 Sekunden vor uns und das war eine Welt. Aber sie wussten ganz genau, wenn das Rennen kommt, dann können sie viel besser mithalten. Und so war es auch.
Ach, Wahnsinn. Und das Auto hat geschrien.
Das Auto war so infernalisch laut. Ja. Ja, das war so krass. Also dir sind wirklich die, wenn du dir nicht die Ohren zugehalten hast, dir sind die Ohren weggeflogen. Mhm. Und diese Boxenstops, die liefen so ruhig ab. Ja. Und die haben so präzise gearbeitet, so mit ihren weißen Handschuhen und allem. Das war so krass. Aber wenn dann der Motor angelassen wurde und die Jungs mit Wheelspin rausgefahren sind, aus der Box mit Wheelspin, ja, dann, also da war, da gab es kein Halten mehr. Das war Wahnsinn.
Also ich habe bei YouTube ein Video angeguckt. Das Auto kennt man tatsächlich, wenn man es sieht oder wenn man es jetzt vielleicht nicht so weiß. Also Mazda 787B, mal googeln. Das ist so ein fantastisches rot-grünes Auto, also ja, mega auffällig. Aber genau. Der Lärm ist unfassbar.
Das ist Kult
heute. Der klingt wie ein ganzes Formel-1-Feld.
Genau, ja, das ist Kult heute. Und, ja. Und das Auto, wenn man daneben steht, ist viel kleiner, als man denkt. Also das sind ja kleine Maschinen gewesen. Ja? Mhm. Also der Mercedes war natürlich ein bisschen größer. Und es war das war der Ton war infernalisch. Also wenn das Ding die Gerade runterkam, die Zielgerade, das war Wahnsinn.
Und der Mercedes lag lange in Führung, ne?
Ja klar, Mercedes war ja mit 3 oder 4 Autos da und man muss ja sagen, es war ja, wie gesagt, für mich der Zenit da, das Gruppe C Sportwagenbaus. Mercedes kam mit einem V8 Turbo. Hm. Jaguar kam mit 2 Zwölfzylindern, glaube ich, ja, 7,4 Liter und mit schon dann Autos, die für das nächste Jahr gebaut wurden, mit 3,5 Liter Formel-1 Motoren und eine, wie ich schon eben gesagt habe, eine riesen Porsche Armada 962, übrigens ein Auto, was Volker nie gerne gefahren hat. Und
warum nicht?
Ja, weil viele Unfälle passierten und das, okay. Ja, das war nicht so sein Ding. Also
Also fühlte das Auto, sich in dem auch Stefan Bellof
genau,
zum Beispiel
ja,
Fall
in ist. Dem Rennen ist Volker auch gefahren, auch mit einem 962 und ja, gut. Also er mochte das Auto nicht, er hat es viel wohler gefühlt in diesem Mazda. Also das muss auch sehr, sehr gut zu fahren gewesen sein, das Auto. Und das muss man natürlich auch sehen. Johnny Herbert hatte einen komplett anderen Fahrstil als Volker. Ja? Also das haben wir dann später in den Formel 1 Tests gesehen in Japan. Und ja.
Was hat er anders gemacht? Oder wie?
Wir haben damals, Volker ist damals für Bridgestone gefahren, Formel-1-Test. Und man hat dann irgendwann den Johnny mal ins Auto gesetzt so und ich stand da dabei. Die haben da natürlich da alle möglichen Tests dann mit den Reifen, aber die Zeit war in Suzuka wirklich identisch und man hat aber gesehen, Johnnys Reifen waren viel wärmer, also 10 Grad Minimum. Ja, okay. Und das war ja schon viel.
Ja.
Und man hat also gesehen, das war ein komplett anderer Fahrstil. Also er hat das anders hergenommen, das Auto. Und ja, also wie gesagt, man hat also versucht, dieses Auto da abzustimmen auf diese 3 Fahrer, aber eben im Renntrim. Ja. Ja. Und ja, Mercedes war am Start, Jaguar war am Start mit unterschiedlichen Konzepten. Es waren 2 Peugeots dabei, die aber auch fuhren, um für nächstes Jahr sich vorzubereiten. Mhm. Ja. Also auch schon 3,5 Liter Autos. Und was gab es noch? Porsche, Jaguar, Mercedes, Peugeot, die Japaner, also Mazda und natürlich irgendwelche Alfa, Lancias, Ferraris und was weiß ich nicht. Ja, Spice etc. Es war überraschend für alle, dass Mazda schon innerhalb der ersten 4-5 Stunden schon 2 Autos unter den Top 10 hatte. Ja? Und das ging eigentlich immer so weiter, also der Progress nach vorne ging immer so weiter. Und aber es war eben auch so, dass auch in der Nacht wirklich gepusht wurde. Also man fuhr immer, es wurde, die 3 Jungs haben immer flat out, also pedal to the metal, sagte Johnny immer.
Ja. So heute auch 24 Stunden Sprintrennen. Ne?
Ja, also wie gesagt, man fuhr immer mit Wheelspin aus der Box, also das war gnadenlos. Hm. Ich dachte, das Auto kann das nicht überstehen, aber es hat es überstanden. Und ja, ich kann eine Situation sagen, die kritischste Situation war im Rennen. Das war um 6 Uhr morgens. Jeder im Team wusste, das ist die schwierigste Situation an dem ganzen Rennen. Man musste die Bremsen wechseln. Und das war damals, vor 30 Jahren, anscheinend noch ein Problem. Alle Mechaniker mussten Handschuhe tragen, weiße Handschuhe. Es dürfte kein bisschen auf diese Carbonbremsen draufkommen. Die Scheiben waren angewärmt und Mazda hatte noch nicht mal so einen eigenen Wärmeofen. Also man musste sich bei Krämer dann da irgendwie weiterhelfen, glaube ich. So war es irgendwie so ähnlich.
Die mussten die Handschuhe tragen, damit nichts an die Bremse rankommt.
Ja, natürlich. Also das war die kritischste Situation im ganzen Rennen.
Okay.
Und das wusste auch jeder und das war auch vorher besprochen worden. Ja, man wusste das, weil auch im Nachgang dann die Bremsen speziell angefahren werden mussten natürlich, ja, um weitere 12 Stunden zu halten natürlich. Ja. Und wie gesagt, das Team war darauf extrem vorbereitet worden. So, und dann war die Situation so, dass ich natürlich die ganze Zeit, ich war natürlich immer wach, ja, und habe immer das Rennen beobachtet, habe natürlich immer unser Auto beobachtet und Bertrand Gachot saß im Auto und fuhr aber schon den zweiten Stint und man muss dazu sagen, ich glaube so, ich bin natürlich nicht selber gefahren in Le Mans, aber 6 Uhr morgens ist so wahrscheinlich schon eine kritische Zeit, wo dann, man sieht es an den Mechanikern, die alle pennen. Aber man sieht auch, dass die Fahrer vielleicht nicht mehr so 100% konzentriert sind. So, und bei Bertrand hat man das auch gesehen. Natürlich ist er da noch sehr schnell unterwegs gewesen, aber man hat schon gesehen, so, da war der ein oder andere Rutscher dabei, so, ja, oder der ein oder andere Einlenkpunkt vielleicht nicht 100% so, ja. Und man hat einfach gesehen, so, ja, vielleicht gibt es eine Form von Müdigkeit irgendwie so und Konzentration ist vielleicht nicht mehr so, so 100%, ja, also. Und dann war die Situation so, dass ich also da an der Box stand. Morgens ist natürlich, wenn in Le Mans dann, also da ist die Sonne schon aufgegangen, das ist eine unglaubliche Stimmung dann da, ja. Also, weil, ja, es, eigentlich ist alles ruhig, aber die Motoren kreischen immer noch. So.
Ja, ja.
Und eine Wahnsinnsstimmung. Und ich stehe da und dann kommt auf einmal Ohashi von der Boxenmauer zu mir, also der Rennleiter.
Der Rennleiter, ja.
So. Und steht vor mir und ich hatte mir schon gedacht, was sie sich ausgedacht hatten. Also er kam von der Boxenmauer und sagt zu mir, what do you think about? Und dann hat er mir seinen Plan vorgestellt, was Ogawa machen wollte. Ja? Und sie wollten also die Bremsen jetzt wechseln und sie wollten aber Bertrand weiterfahren lassen. Und weil es eben klar besprochen, sie sagten eben, ja, er ist jetzt an das Auto gewohnt und etc. etc. Und ich habe dann gesagt, also ich würde es anders machen. Ich muss ganz ehrlich sagen, warum, weiß ich in dem Moment. Das war meine Überzeugung, weil ich habe das halt beobachtet und ich war ganz sicher, wenn ich mit Volker reden würde, dass er das zu 100% managen würde.
Mhm.
Und ich habe dann gesagt, ich würde es anders machen, habe das natürlich auch ihm gegenüber begründet so. Und dann ging er zurück, hat sich dann nochmal mit seinem ersten Ingenieur besprochen und kam zu mir zurück und sagte, okay, ich solle Volker aufwecken. Wake Volker, hat er zu mir gesagt.
Okay, krass.
Das war krass. Also, weil jetzt so im Nachgang, so nach 30 Jahren, überlegt man sich mal, warum hast du das gemacht? Weil das hätte auch ins Auge gehen können.
Ja, stimmt.
Aber ich hatte, glaube ich, ein wirklich unerschütterliches Vertrauen in meinen Rennfahrer.
Hm.
Und das, glaube ich, war der Schlüssel. Und er wollte einfach auch von mir vielleicht wissen, wie fit ist der jetzt, der Volker, und kann er weiterfahren?
Hm.
Und sie haben dann Volker reingesetzt ins Auto. Und der hat das zu 100% gemanagt. Und wir waren, und das war das das, was ich gesehen habe, wir waren schon auf dem Podium, also wir waren schon Dritter. Also mehr, als man jemals da von Mazda erwartet hat.
Mhm.
Ja? Also gehe ich jetzt von aus, man wollte vorne mitfahren, aber ich glaube, das hat sich keiner ausgedacht, dass man da auf dem Podium auf einmal ist, ja, mit hinter zwei Mercedesen.
Ja.
Also das war krass.
Hat man da schon die Stimmung im Team gemerkt, dass das?
Man hat gespürt, dass es liegt was in der Luft. Ja, ja, ich habe mich dann morgens, als dann Bremsen gewechselt waren, dann wurde alles wieder ein bisschen ruhiger, weil das war wirklich, das war ein sehr, sehr kritischer Punkt.
Mhm.
Man spürte das auch, so, dass das Team dann ruhiger wurde wieder, nachdem man gemerkt hat, okay, das Auto läuft, ja, man hat alles im Griff.
Mhm.
Und und dann stand ich neben Nigel Stroud, der das Auto entworfen hatte, ja, und ich habe so dann zu ihm gesagt, du pass mal auf, wir haben uns locker unterhalten, so, er hat gesagt, was er noch vor Le Mans geändert hat an dem Auto, also ein bisschen mehr Downforce gegeben etc. Und er hat dann gesagt, ich habe dann zu ihm gesagt, hey, pass mal auf, ein Mercedes fällt noch aus, so habe ich so gesagt.
Ja.
Ich konnte ja nicht wissen, dass die Nummer 1 ist. Den konnte ich leider nicht.
Ja.
Aber ich habe halt gesagt, pass auf, ein Mercedes fällt noch aus. Ja. Und so ist es auch passiert. Ja. Das Nummer 1 Auto lag wirklich in Führung. Wir hätten das nicht mehr einholen können. Ja. Um 1 Uhr mittags, ja. Kurz vor 1, fährt, ich weiß nicht, wer gerade am Lenkrad saß, also am Volant, aber er fuhr über die Start- und Ziellinie und kurz danach ist der ein 90-Cent-Teil gebrochen, der Lichtmaschinenhalter. Da war die Wasserpumpe dran.
Scheiße.
So. Ja. Und das Witzige ist, dass ich jetzt 25 Jahre danach Jochen Maas nochmal auf den Classic Days getroffen habe und habe ich natürlich so ihn angefrotzelt. So. Ich kannte ihn aber nicht aus Le Mans.
Ja.
Und habe so, ach, und wir haben Le Mans gewonnen und so. Und dann war total empört, aber nett. Ne? Und dann hat er gesagt, ach, Das wäre nie passiert, wenn unser erster Ingenieur nicht gerade austreten gewesen wäre. Er hat natürlich ein anderes Wort gebraucht.
Ich habe es mir gedacht, ja.
aber das war dann noch eine klasse Unterhaltung. Und Jochen Maas, das war einfach ein tolles Gespräch, weil kein Mann mit irgendwie großen Star-Allüren oder sonst irgendwas, nee, sondern einfach stimmt. Ein feiner Kerl.
Ja.
Und wir haben dann halt eben da noch ein bisschen erzählt, auch aus seiner Mannheimer Zeit, wo er bei Hähn gefahren ist. Und es war ein nettes Gespräch. Aber wie gesagt, um 1 Uhr fiel der Mercedes aus. Er kam in die Box, er dampfte wirklich aus jeder Ritze, die man sich vorstellen kann. Ja. Und ich bin natürlich direkt in die Box gegangen, habe dann angefangen, das Auto zu beschwören, dass es nicht wieder anspringt.
Dafür warst du auch zuständig.
Ja, das war ich auch für zuständig. Und und dann stand ich da und ich denke, das Ding geht nicht mehr an. Ja, aber das war also eine Täuschung. Ich weiß bis heute nicht, was sie reingekippt haben, aber sie haben das versucht, wieder abzudichten. Und das Auto sprang wieder an. Und das war wirklich der Worst Case, also den man sich vorstellen konnte. Und ich habe gedacht, das kann nicht sein, dass es hält. Und es hat auch nicht gehalten. Er kam nach einer Runde im Prinzip wieder rein. Man hat gemerkt, das Rennen ist zu Ende. Mhm. Und Volker war gerade am Fahren und hat mir dann hinterher erzählt, er hat sich unglaublich gewundert, weil auf einmal haben ihm da die Zuschauer zugewunken und gejubelt und was weiß ich nicht, Fahnen wurden geschwenkt, ja. Und er hat ja zuerst gar nicht mitbekommen, was passiert ist, ja. Bis man ihm dann in der Voxstar P1 gezeigt hat und, und er hat dann auch sofort sein Programm sofort umgestellt, vom Jäger auf den Gejagten einfach so, ja. Also, das hat er ganz professionell gemacht und,
Also die Führung verwalten.
Natürlich, ja klar.
Nichts mehr riskieren.
Weil nichts mehr riskieren und die Führung verwalten, weil das war ja schon, das war ja schon ein Traum. Ja? Mhm. Und ich weiß noch, auf einmal standen Johnnys Eltern in der Box, also wo sie herkamen, keine Ahnung. Und alle waren dann natürlich, die letzten 2 Stunden wurden immer nervöser. Und ich habe dann gesagt, ja, wartet ab, der Johnny fährt das Auto nach Hause. Und er hat das auch gemacht, obwohl er ja wirklich sehr, sehr gelitten hat im Auto. Ne? Also das war krass.
Hat er Schmerzen gehabt da noch?
Das weiß ich nicht, aber er war komplett, als er aus dem Auto kam, komplett dehydriert. Also das war krass.
Okay. Wie würdest du eigentlich die Anspannung während eines 24-Stunden-Rennens so sehen bei so Fahrern? Geht das eher Richtung Ende? Steigert die Spannung kontinuierlich? Oder ist es der Start und danach ist eigentlich eher...
Ja, ich glaube, das ist schon so. Das ist der Start. Mhm. Man will also durch den Start kommen, natürlich. Mhm. Und dann, wie gesagt, in unserem Team war es eben so, dass da die Anweisung ganz klar war, dass man pushen soll. Mhm. Man hatte ja 3 Autos dabei. Also man wollte einfach vorne ein bisschen die Jungs aufmischen. Und da war die Anspannung nicht so groß, aber ich habe dann jetzt nochmal Aufnahmen auch gesehen so und Johnny hat es auch nochmal gesagt, er war dann schon, glaube ich, die Nervosität stieg dann schon an, weil er ist den letzten Stint gefahren und ich glaube, das ist das Übelste, was es gibt in Le Mans, weil du hörst wahrscheinlich jedes Geräusch und was weiß ich nicht und denkst, keine Ahnung was und ich glaube so, dass also die letzten 2 Stunden zu fahren ist schon...
Fährst am Limit.
Ne? Fährst am Limit und die Belastung ist maximal, aber du, ja, wie gesagt, du willst das Auto ja nach Hause bringen irgendwie so. Ne?
Hast du, wie sah es eigentlich in den Pausen dazwischen aus, also zwischen den Stints? Du hast jetzt gerade gesagt, Volker, den hast du geweckt irgendwie, also wie lange war dazwischen Pause? 4 Stunden?
Genau. Ja, die haben immer, also von Schlafen, glaube ich, kann man nicht reden bei den 24 nicht, Stunden. Ne?
Das denke ich.
Sondern die haben sich halt ausgeruht, sicherlich ist der eine oder andere mal auch ein bisschen weggenickt, aber ich glaube, das ist natürlich dann auch so, die Konzentration wiederzufinden und so ist dann schwierig, nachdem du dann da gepennt hast. Und das war ja alles früher etwas bescheidener, als es heute war. Wir hatten so einen kleinen alten Wohnwagen da stehen, ja, wo die Jungs sich dann abwechseln konnten. Ja. Und man hat dann natürlich, klar, das war natürlich schon eine Hospitality, so, das war alles, alle Fahrer wurden versorgt mit allem, was man brauchte, mit Reis und was dazugehörte, so. Also alles, was man auch gut vertragen konnte, war also ein riesen Buffet aufgebaut, war kein Thema. Und und man hatte eben zwischendrin, so hatte ich Zeit dann eben so, dann, wenn ich nicht gebraucht wurde, dann auch nochmal mit dem einen oder anderen zu quatschen. So und unter anderem mit Jackie X.
Oh, echt?
Ja, ja, klar.
Der ist da nicht mehr gefahren, doch.
Nein, nein, der ist ja von Mazda engagiert gewesen, so als quasi zweiter Rennleiter.
Ah, okay.
Und ja, und dann haben wir uns natürlich unterhalten und ich wollte natürlich wissen, wie war das zu deiner Zeit so, ja?
Ja.
Und er hat dann den sagenumwobenen Satz gesagt, it was completely unknown, zu trainieren. er war ja ganz klar die Generation Rennfahrer, when sex was safe and driving was dangerous.
Ja,
also,
ja.
Also ich gehe davon aus, sie haben sich anders fit gehalten irgendwie so. Und,
wahrscheinlich.
Ja. Und
jeder Jackie X war der kompletteste Fahrer. Also
ja.
Viele, mit denen ich so gesprochen habe, ich finde das eine ganz besondere Erscheinung, oder?
Ja, ja gut. Ich habe jetzt meine eigene Meinung zu Jackie X so. Er war schon eine tolle Erscheinung, das muss man sagen. Also als Mann natürlich, ja, und als Rennfahrer. Oder Ex-Rennfahrer und und wie gesagt, es waren auch natürlich interessante Gespräche. Ich hätte nicht gedacht, ich glaube 1968 war es, wo er da in Le Mans gefahren ist mit dem Ford GT40.
Mhm.
Da saß ich als kleiner Pimpf da vorm Fernseher, schwarz-weiß, und hätte natürlich mir nie träumen lassen, dass ich mich mit dem Mann nochmal unterhalte.
Das stimmt.
Aber es war
nicht 69, glaube ich.
Oder 69.
Der 70 hat dann Porsche gefahren.
Ja, 69 GT40, vielleicht, ne? Ja, genau, ja. GT40.
Ja.
Ich war nicht mehr so ganz sicher. Also ich war halt noch klein und aber es waren halt interessante Gespräche. Und ob es Stefan Johansson war oder auch alle anderen, also es waren interessante Gespräche, die wir geführt haben.
Ja, das glaube ich. So, und dann haben die gewonnen, das Rennen.
Ja,
24-Stunden-Rennen.
Absoluter Wahnsinn.
Das ist das erste japanische Team, ne? Das
erste japanische Team. Wir haben den Rekord ja lange gehalten und mir tat ja wirklich
Toyota.
Also ich habe natürlich gedacht, so ein Rekord ist ja ganz schön, aber wenn du mal 25 Jahre hast, dann reicht es ja irgendwann. Aber wenn man dann wirklich eine Runde vorher stehen bleibt, das war ja mehr als bitter. Ja, also das war ja ganz schlimm. Also das fand ich ja, da sieht man aber, wie grausam Le Mans ist. Also es hat keine Gesetze und es ist, es kann so oder so enden. Also das ist das ist das krasseste Langstreckenrennen, was es gibt.
Ist das für dich, aber wofür schlägt dein Herz? Le Mans, also wirklich extreme Langstrecke oder
Le Mans, vorwärts? Klar. Also das Le Mans ist Kult. Wenn du nachts da, wenn du da nachts hergehst, so, wenn du das anschaust und was da, wie viele Zuschauer da sind, so und wenn du dann auf die Parkplätze gehst, da so wie viele Engländer da hinkommen, ältere Herren mit ihren noch älteren Autos, ja, das ist einfach 250.000. Also das ist einfach, Le Mans ist Kult und das, ja, und wie gesagt, gerade jetzt diese spezielle Zeit einfach, wo so viele Werkteams da waren und so viele Konzepte. Und dann gewinnst du mit einem Wankelmotor. Ja? Also,
das hätten sie auch keiner gedacht.
Das hätte niemals einer geglaubt. Sonst hätte man das Ding gar nicht zugelassen zum Start.
Ja.
Also das war schon, und dann noch als erstes japanisches Team. Also das war krass.
Können da auch die sonst sehr disziplinierten Japaner mal ausbrechen aus ihrem?
Ja, klar, natürlich.
Gas
geben. Ja, doch. Also es war schon so. Aber die Freude war schon mehr so, also wie soll ich sagen, so abends wir haben dann eine kleine Feier gehabt im Hotel. So, die war einfach so, das ging schon viel, viel tiefer einfach so, was man da, dass man das da vielleicht auch noch gar nicht verstanden hat, was man wirklich geschafft hat. Also, das war eine irre Teamleistung, also wie die Mechaniker gearbeitet haben, die Rennleitung und ja, und wenn man dann noch, so wie ich, einen ganz, ganz kleinen Teil vielleicht dazu beiträgt, so, dann ist es ja ein ganz tolles Gefühl. Ja.
Wie lange hält die Freude noch an oder wann fällt man müde um?
Die Freude, da bist du noch ewig aufgedreht. Also das ist, wir sind ja noch nach Hause gefahren, nach Weinheim, und die Freude hält an und du bist so geflasht.
Ja.
Also du kannst 2 Tage nicht pennen gehen, weil du so geflasht bist. Ja. Also das war echt, also wirklich outstanding. Also.
Für Volker Weidler hat es ja dann nicht ganz so, ist es ja nicht ganz so günstig weitergegangen oder nicht ganz
ja,
so schön?
Ja, doch, man muss es, also das muss ich vielleicht auch noch erzählen. Für Mazda war oder für uns war ja Le Mans mit 91 nicht zu Ende, sondern wir sind 92 nochmal hingekommen. Also wieder die gleiche Besetzung, Fahrer. Ich hatte damals schon meine Praxis eröffnet mit meiner Frau und deswegen bin ich mit dem TGW angereist und mein Freund Volker hat sich direkt bei mir beschwert, hat gesagt, ich wurde besser begrüßt vom Team als er. Und das hat ihm echt gestunken.
Ja.
Und das hat er mir auch direkt gesagt. Aber Wie gesagt, der Mazda, das war ja 3,5 Liter Formel. Mhm. Ja? Und der Mazda sah nicht zufällig aus, jetzt nur zufällig aus wie der Jaguar aus dem Vorjahr. Ne? Okay. Das weiß auch jeder. Ja. Und hatte einen Judd-Motor drin und ich glaube, das darf man aber ruhig heute sagen. Ich habe den Volker dann gefragt, und wie ist denn der Judd, ne, der 3,5 Liter? Und da hat er gesagt, so eine Luftpumpe hätte er noch nicht erlebt.
Nach dem Wankeljahr davor.
Ja, und das war auch viel schwerer abzustimmen, so wie die Jungs gesagt haben dann. Also das ganze Auto hat ja anders funktioniert, mhm, und war also ein bisschen längerer. Also da einen guten Kompromiss zu finden, war viel schwieriger für die Jungs. Und aber man muss es erzählen, weil Volker Stand hat das Auto auf die 7. Startposition gestellt. Mhm. Ja. Vor ihm war direkt vor ihm ein Werks-Peugeot, davor kamen 3 Werks-Toyotas und nochmal 2 Werks-Peugeots, ja, mit sehr, sehr schnellen Leuten drauf, Philipp Ayo. Und das Rennen ging im Regen los, wie man in Japan sagte, Heavy Rain. Mhm. Ja. Und Volker fuhr natürlich den Start und ich glaube, das war die größte Leistung, die wir gesehen haben von ihm. Und das war so eine Weltklasse-Leistung. Er hat 3 Runden gebraucht, um als allererstes Mal da dieses Trio vor ihm da so komplett aufzurauchen und ist dann zu den beiden führenden Peugeots hingefahren. Ja. Das Auto war im Trockenen mehr als 10 Sekunden langsamer, ja. Mhm. Also um nur mal zu sagen, wie das Auto, was die Performance war von dem Auto. Und Volker war das ja gewohnt, im Regen zu fahren in Japan und hat dann zu den 2 Peugeots aufgeschlossen. Und es hat dann nur 7-8 Runden gebraucht, bis Volker in Führung lag. Und er hat dann das Auto in Führung gelassen in der ersten Stunde. Und das war wirklich eine unfassbare Leistung. Wer das anschauen möchte, der kann das auf, es gibt eine DVD, da kann man das sehen. Also das waren Überholvorgänge 300 wie durch eine Waschanlage fahren, jenseits der 300. Ja. Und das war eine wirklich krasse Leistung, eine sehr krasse Leistung. Und was auch dann damals natürlich Rennleiter Jean Todt dazu bewogen hat, so sehr ärgerlich in unsere Box zu kommen und uns unmissverständlich zugedeutet hat, so, wir sollten den jetzt mal einfangen, den Verrückten da.
Weil er zu schnell war.
Weil er natürlich zu schnell war. Er hat ja den Peugeot da die Show gestohlen und zwar komplett. Und das ist ja in Le Mans darf man das ja nicht machen.
Ach so.
Entweder die erste Stunde führst du, wenn alle auf Sendung sind, oder du gewinnst. Und natürlich wollte man mit Peugeot da vorne wegfahren. Mhm. Ja. Und das und Volker hat so getan, als wenn er von nichts wüsste, so. Er hat halt seinen Job gemacht, so, ne. Und, aber es war schon eine sehr, sehr außergewöhnliche Leistung. Also. Und es war auch, muss man dann sagen, er kam dann aus dem Auto und das war krass. Er gab mir seinen Helm und seine Handschuhe und wir sind dann durchs Fahrerlager und das war ein Gefühl, dass man dachte, wow, jetzt kennt uns jeder.
Ja, das glaube ich.
Das war krass.
Ja. Ja.
Also, das war wirklich ein ganz krasses Gefühl.
Ja. Cool. Es gibt ja diese ja, Geschichte oder Legende mit diesem Ohrenstöpsel.
Ja. Mhm.
Das betrifft aber das Jahr mit dem Wankelmotor, weil der Wagen, ja, haben wir eben schon gesagt.
Na, das liegt alles noch vorher. Also,
ach so, noch vorher.
Naja, das liegt noch vorher. Also,
um es kurz zu machen, er hat angeblich irgendwie einen Ohrenstöpsel verloren
im Rennen. Genau. Ja, und dann.
Und dabei sein Gehör beschädigt.
Wirklich beschädigt, ja. Also es war aber keine normale Beschädigung, sondern eine mechanische Beschädigung.
Also einfach durch den Lärm?
Durch den Lärm, ja. Das war auch nicht revidierbar und er hat da sehr, sehr lange drunter gelitten. Er lag ja in Führung in der japanischen Formel Nippon Serie und hätte sicherlich auch nochmal in Japan die Chance bekommen, ein Formel 1 Auto zu bekommen. Mhm. Ganz sicher sogar. Und er hat mich dann irgendwann angerufen und hat gesagt, den Satz, den vergisst du natürlich leider auch nicht. Er hat mich dann irgendwann angerufen und hat gesagt, Jörg, bevor du es dann irgendwie von jemand anders erfährst, ich kann nicht mehr.
Durch das Gehörproblem und dann
abschließend? Er konnte einfach nicht mehr. Konnte nicht mehr
Sturz, ne?
Ja. Kam dann zurück nach Deutschland und so wie er eben war, seine größte Not war, dass sein Auto da das Motor kein Fahrer mehr hat. Mhm. Und ich weiß noch, wir haben uns da, meine Praxis war ja noch nicht so alt, haben uns dann da mit Heinz-Harald Frenzen getroffen in meiner Praxis, saßen da auf einmal. Und dann hat Volker quasi sein Auto sein Cockpit an Heinz-Harald Frenzen übergeben.
Okay.
So war das. Und das hat sicherlich Heinz-Harald Frenzen nochmal den Weg geebnet, zurück in die Formel 1. Da bin ich sehr sicher, dass es nur darüber gegangen ist.
Okay. Das wird bei dir in der Praxis quasi ausklabüstert.
Ja, ja, der Volk hatte sich das so ausgedacht, das war sein Wunsch, weil er auch den, ich glaube, so den für also der Fahrertyp, der entsprach da einfach auch dem, ja, der Mentalität da. Und ja, weil, wie gesagt, der Volker ist extrem gut mit dem Moto ausgekommen und ja, war auch natürlich extrem erfolgreich. Ich meine, wenn man da die Rennserie anführt, das ist ja für viele dann hinterher noch das Sprungbrett gewesen in die Formel 1. Ralf Schumacher ist auch da gefahren.
Ja. Ja.
Und 1991 kam Michael Schumacher ja auch darüber.
Stimmt.
Das muss man noch hinten anhängen. Schumacher ist ja damals gefahren, 91 in Le Mans für Mercedes und das war insofern beeindruckend, nicht weil er die schnellste Rennrunde fuhr. Natürlich fuhr er die schnellste Rennrunde, ja. Und aber es war krass, ihn zu beobachten, wie er das Auto bewegt hat. Und wenn man viel Rennen zuschaut, dann sieht man das natürlich. Mhm. Wenn du denkst, das Auto fängt an zu schweben, ja, dann siehst du, da ist jemand sehr, sehr schnell unterwegs. Und so war das auch. Also man hat es gesehen, dass sein Stern da aufgeht und es war schon beeindruckend.
Ja, das hat auch Rainer Braunton erzählt, also auch von Stefan Bellof oder Michael Schumacher, das sind Fahrer vom anderen Stern. Das ist irgendwas machen die.
Ja, das war das, was ich meine, was man mit Volker 1992 gesehen hat im Regen. Das war auch, das war genauso.
Es gibt immer manchmal so Sternstunden oder so einzelne Rennen, die Rennfahrer auf einmal so
hieven, ne? Ja, das ist natürlich so in der Öffentlichkeit nicht so beachtet worden, warum auch immer. Aber wenn du da dabei bist und das erlebst, dann siehst du, was das was das heißt.
Nachdem Volker Weidler sein Cockpit an Heinz-Harald Frenzen weiter übergeben hat, hat Frenzen dich mitgenommen dann?
Nein. Das muss man auch ganz klar dazu sagen. So, das ist eine Sache gewesen zwischen mir und dem Volker und ich hätte mir das nicht vorstellen können, dass ich das mit einem anderen Fahrer mache.
Ach, tatsächlich? War das so emotional auch so fix?
Ja, nein, das war für mich völlig. Also da habe ich nie eine Sekunde dran verschwendet.
Okay.
Also das war es. Ich weiß nicht. Das wäre für mich kein Ding gewesen.
Gab es noch mehr Anfragen?
Nein, also ich hätte sicherlich, weil ich Roland Ratzenberger gut kannte, irgendwie so von Japan und von Le Mans, vielleicht hätte es da eine Zusammenarbeit geben können, keine Ahnung, in der Formel 1, aber ich bin froh, dass sich das nicht ergeben hat.
Und
da sind wir wieder bei dem Thema, wenn du da, ich glaube, das ist das Schlimmste für jemanden, der da in der Betreuung arbeitet, so, das ist ja unerträglich. Also wenn sich da dein Fahrer die Rübe abfährt, das ist ja unerträglich.
Ja, stimmt.
Das Schlimmste, was da passieren kann.
Hast du danach noch andere Motorsportler beraten? Also ist jetzt vielleicht nicht so intensiv?
Nein, nie mehr. Also das war für mich einfach, damit war das Thema erledigt. Und das war einfach, also das hat mir auch zu viel bedeutet, die Zeit. Das muss man ganz klar sagen. Also das war ja ich habe immer gesagt, so die Zeit da in Tokio war schwerelos. Also das war eine wunderbare Zeit und waren wunderbare Erlebnisse und das war okay dann.
Okay. Das ist ja tolle Erzählung. Also man wird so richtig in die Zeit gebeamt, von der du erzählst.
Also ich es war ja auch Wahnsinn, was man da mitbekommen hat.
Gab es irgendwelche Fahrer, die dich besonders beeindruckt haben, die du kennengelernt hast oder mit denen du mal so...
Ja, natürlich, klar. Also mich hat Roland beeindruckt, weil...
Roland Ratzenberger.
Okay. Weil als ich nach Japan kam, habe ich den, auf dem Grid habe ich ihn kennengelernt. Mhm. Ich habe ihn nie gekannt vorher. Und wir haben uns unterhalten, als wenn wir uns seit 20 Jahren kennen würden. Das war, also ich habe das schon mal gesagt, Roland war kein Freund, aber er war so ein Seelenverwandter. Mhm. Und das hat man, glaube ich, gespürt so. Und wir sind dann natürlich auch dann in Tokio dann abends öfter mal feiern gegangen und so. Und und es war ein wunderbarer Mensch und der sich durch die Karriere gekämpft hat. Ja, mhm. Und war einer der ersten Europäer, der nach Tokio ging und nach Japan. Und sein großes Ziel war, er hatte nur ein großes Ziel, einmal Formel 1 fahren und muss dann das nach drei Rennen mit seinem Leben bezahlen.
Das ist wirklich tragisch, ne?
Ganz bitter.
Ja.
Und ja, und am nächsten Tag kam es noch schlimmer.
Ja. Hast du den auch mal kennengelernt?
Ich bin Senna mal begegnet im Fahrerlager und das war, muss man auch sagen, sage nicht nur ich, es war tatsächlich, man kann sagen, Senna hatte eine Aura. Also das war, ich weiß den Moment noch genau, wo er mir begegnet ist. Und das ist jetzt 30 Jahre her. Also, das ist schon krass. Ich war ein beeindruckender Rennfahrer.
Gibt's so Leute.
Ja. Ich bin auch anderen Rennfahrern da über den Weg gelaufen. Schumacher auch ein paar Mal. Wir haben uns nie unterhalten, aber Schumacher war auch beeindruckend. Aber Senna war einfach was ganz anderes.
Haben die eigentlich, ich finde, manchmal gibt es Rennfahrer, die haben so eine ganz eigene Körpersprache. Mit ihrem Helm, so rausgestreckte Brust. Also du hast schon diese Psychospielchen, geht schon außerhalb des Rennwagens los. Ne?
Ja.
Hast du sowas mal gemerkt oder auch dahingehend gecoacht oder dass du gesagt hast, Mensch, du musst da auch das...
das war nicht so erforderlich. Aber wer zum Beispiel eine interessante Körpersprache hatte, war Nigel Mansell. Also ich stand mal neben ihm da in Paul Ricard und der war also auch eine beeindruckende Erscheinung, ja. Weil er so einen Stiernacken hatte und so.
Der hat sowas ganz Hemdsärmeliges.
Ja, genau. Und das war auch beeindruckend, ja. Und ich bin nochmal den Gerhard Berger begegnet. So, das war also einfach so ein eher lustiger Vogel so, ne? Und der so ein bisschen, hatte nicht so viel Spannung jetzt, aber war ja trotzdem ein herausragender Rennfahrer.
Mensch, jetzt wo ich mit einem Profi hier zusammensitze, Rennfahrer müssen oft was erzählen, wie sie ihre Rennautos vielleicht abstimmen. Wenn wir jetzt so Hobby-Rennfahrer haben oder so, was würdest du denen empfehlen, dass sie, gibt ja viele, die fahren für irgendwelche, Trackdays jetzt nicht, aber die fahren schon so semi-professionell Rennen oder Rallyes. Was würdest du denen als Training empfehlen oder Ernährung?
Den oder jetzt würde ich auf jeden Fall mal grundsätzlich überhaupt empfehlen, irgendwas zu trainieren, zu laufen, auf dem Rad zu fahren. Heute fahren viele Rennfahrer, Alonso oder so fährt zum Beispiel viel Rennrad. Ne? Mhm. Und einfach dein Herz-Kreislauf-System mal auf Touren bringen. Das ist ja genau das meine Idee damals gewesen. Und das war ja auch vor 30 Jahren so. Da wurde der Motor getuned, ja. Nicht das Herz-Kreislauf-System. Also, das war ja, deswegen wurden wir ja auch belächelt am Anfang so. Also, das war ja die Vision oder die Idee. Also, das ist, und man sieht es ja heute, wenn da so Hobbyrennen sind, wie viele da drin sitzen in den Autos, die eigentlich das besser nicht mehr tun sollten. Ja, weil sie vorher keine Ahnung wie viel, Herztabletten oder Blutdrucksenker eingeworfen haben. Ja. Also ist einfach, weil ich glaube, die Anforderungen sind schon hoch. Und es spielt gar keine Rolle. Ich bin mal mit meinem alten Alpha GTV da ein 500-Kilometer-Rennen gefahren, da bei glühender Hitze, da am Nürburgring, da auf der Nordschleife. Das war warm und da musste man gut trainiert sein.
Ja, bestimmt.
Und da ist man nach einer Stunde ausgestiegen und dann, da wusste man aber, was man gemacht hatte. Und wer das, keine Ahnung, wie man das untrainiert überstehen soll.
Hm. Was würdest du sagen, ist so der Trainingsbedarf, was man mindestens machen sollte, dreimal die Woche eine Stunde laufen, oder ist das...
Ja, das ist aber das Minimum schon. mal einfach dann am Wochenende mal 4 Stunden Radfahren gehen, Rennradfahren.
Ja. Ja.
Und dann am besten nochmal trainieren. Und natürlich auch Körperarbeit machen, viel Dehnung machen, viel Stretching und viel Stabilisation. Das braucht man alles. Ja. Das haben wir aber alles damals schon gemacht. Viel Stabilisationsarbeit etc. Und dann hält man das auch aus.
Sehr interessant, aber das ist ja auch, also du hast also quasi ein Stückchen mehr Professionalität in den deutschen Rennsport gebracht, sage ich jetzt mal.
Das, ja, also zumindest mal für diesen einen Rennfahrer.
Ja,
das hat gut, sehr, sehr große Freude gemacht.
Ist ja, andere Leute haben es ja gesehen und danach gemacht.
Genau, ja.
Aber das mit Willi Dungel finde ich interessant, weil der Name tatsächlich auch schon häufig gefallen ist. Ja. Hast du ihn mal kennengelernt?
Nein. Ich habe mich einmal in der Formel 1-Zeit mit Joe Leberer unterhalten. Und das war mein Unverständnis, als Senna ums Leben gekommen ist, dass man, das ist mein wirklich echtes Unverständnis, dass man da einfach so weitermachen kann als Physio und dann den nächsten Rennfahrer knetet da. Also das ist, ich habe ihn leider nicht mehr kennen, also ich habe ihn leider nie mehr gesprochen, hätte das von ihm gerne gewusst, warum er das so gemacht hat. Für mich wäre es also völlig out of space gewesen.
Aber einfach zu nah mit den Leuten arbeitet.
Viel zu nah. Also das ist, kann man nicht machen.
Okay. Jörg, es gibt noch eine letzte Frage, die ich mir stelle. Die berühmten 50 Liter. Mensch, wir müssen überhaupt noch über deine Autos hier reden. Wir sitzen hier, das habe ich jetzt gar nicht. Wir sitzen hier in deinem Hobbyraum.
Ja,
das
sind
jetzt kein Trimrad, sondern hier stehen, wie sind das? 3, 6, 7, 8 alte Alphas.
Mhm.
Das ist ja toll. Das ist so, ich bin mir ganz oft vorgeworfen, dass ich nichts zu, dass ich zu wenig für die Italiener mache.
Ja, okay.
Oft, jetzt stehen wir und reden nicht drüber. Was ist das hier? Also du hast eine Giulia und ein...
Ja, Giulia 90. Alpha 90 GTV6 und ja, vorbereitet werden die Autos von meinen beiden Söhnen und sonst würden die auch nicht fahren.
Also ihr schraubt hier zu dritt, ist das so ein Vater,
ja,
Vater,
also Söhne? Ich muss schon ehrlich zugeben, dass die Söhne, der Schrauberanteil liegt eher auf der Seite der Söhne, die das aber auch mit Herzblut machen.
Und du richtest die Autos dann am Wochenende auf der Nordschleife hin?
Nein. Also das wollen wir immer vermeiden und das haben wir auch schon erlebt und das wollen wir dann in Zukunft vermeiden. Aber wir haben halt Spaß da an diesen alten Kisten hier und ja.
Und ihr fahrt Trackdays oder?
Trackdays, ja. Und
ist es geplant, wieder irgendwie Rallyes oder Rennen zu fahren nochmal?
Ja, im Moment nicht. Und man muss mal gucken, ob sich das nochmal ergibt. Aber im Moment, sagen wir mal, wollen wir uns mal so auf Trackdays konzentrieren. Mhm. Aber das ist auch schon Vorbereitung genug und sieht man ja. Und ja, geht aber auch nur mit den beiden Söhnen, die da ja auch so viel Professionalität jetzt schon haben, dass sie das hinkriegen.
Und dann einer Sohn, der fährt, wer hätte jetzt an Olympia teilgenommen? Das ist ja auch.
Ja, der hätte jetzt an Olympia teilgenommen, ja.
Und schafft er das nächstes Jahr nochmal?
Also fährt im deutschen Bahnvierer.
Ja.
Und ist schon dieses Jahr für Tokio mit der Mannschaft qualifiziert, war aber auch persönlich qualifiziert.
Okay.
Und ja, und jetzt müssen wir abwarten, ob das nächstes Jahr stattfindet da. Ja, es ist schon bitter für die Sportler, weil es sind auch, sind 5 ganz starke Typen. Und ja, sich da 2 Jahre lang hinzuschinden.
Das ist das, ne? Und jetzt noch ein Jahr dran zu hängen.
Ja, und dann auf der WM haben sie sich da wirklich qualifiziert und haben einen neuen deutschen Rekord gefahren mit Nils. Und ja, also das ist schon, dann sagt einer, ja komm, geht nicht mehr, das ist krass.
Wir kennen hier so ein kleines Virus und jetzt muss man so mal ein Jahr lang durchhalten
und sich nochmal wieder aufbauen. Hinarbeiten.
Und das auch finanzieren können. Das habe ich nämlich heute, so bin ich drauf gekommen, im Radio gehört, dass die ganzen Sportler sagen, unsere Sponsorverträge, die laufen im August aus, die Sponsoren haben auch alle keine Kohle mehr so richtig und jetzt muss man es nochmal ein Jahr durchziehen. Aber dein Sohn schafft das?
Oder? Ich gehe davon aus.
Kriegst du, motivierst ihn. Also ich glaube, an der Physiotherapie sollte es nicht liegen. Das,
wahrscheinlich nicht.
Arbeitest du denn mit ihm? Ja.
Ja, oder teilweise.
Ja? Okay. Ja. Also jetzt nochmal zurück. Die letzten 50 Liter.
Was, die letzten?
Die letzten 50 Liter Sprit, die jeder auf seinen Hof gerollt bekommt. Und in welchem Auto und auf welcher Strecke verfährst du es? Im Mazda 787. Bist du den mal gefahren?
Nein, natürlich.
natürlich nicht.
Ganz klar, ein Riesentraum natürlich. Aber ich würde ja auch gar nicht reinpassen. Also das ist, darf man sich auch der Illusion gar nicht hingeben.
Okay.
Also da muss man schon Volker Weidler sein. Und ja, ganz klar, natürlich, wäre natürlich ein Traum, einfach immer da die Onodier da runterballern da. Ne? Also muss nicht mit 300 sein, aber...
Das ist auch viel zu laut dann.
Ja, das ist natürlich... aber ich habe genauso auch Spaß, hier mit einem alten Alpha GTV oder mit einem Alpha 90 da mal eine Runde auf der Nordschleife zu drehen.
Alles klar. Jörg Flock, bedanke mich fürs Gespräch.
Vielen Dank, dass du dich dafür interessiert hast.
Mega, mega Geschichte. Also diese Mazda Le Mans Geschichte.
Ja.
Toller Blickwinkel.
Vielen Dank, dass du dich dafür interessierst. Sehr gut.
So, das war Jörg Flock und Fotos, die ich in seiner Alpha-Hobby-Werkstatt gemacht habe, findet ihr wie immer auch im Netz auf den Alte-Schule-Kanälen auf Instagram, Facebook und Co. Bis zur nächsten Woche. Viel Spaß beim Ausdauersport auf dem Weg zum Rennfahrer und bleibt mir gesund.
Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.